Wenn jemand in den Gottesdienst hereingeschneit käme, was könnte er erwarten, liebe Gemeinde? Paulus denkt zum Ersten an einen Ungläubigen, also einen, der nicht getauft, nicht konfirmiert, nicht christlich getraut, der mit dem Glauben überhaupt nichts am Hut hat. Heute ist er mit seinem Kegelclub auf Jahresausflug. Den ersten Busstopp in der Stadt benutzt er nicht zum Frühshoppen, sondern zum Frühbummel durch die City. Zufällig kommt er in die Stiftsstraße und entdeckt eine offene Kirche. Vorsichtig, zögernd kommt er herein und schaut durch die Glastüren. Erst kürzlich hat er von einer Schauspielerin gelesen, die nach Jahren wieder in einem Gottesdienst war und die dann schrieb: Ich habe diesen Leuten ins Gesicht gesehen. Denen möchte ich nicht in die Hände fallen. Er kann diesen Eindruck nicht bestätigen und setzt sich für eine Viertelstunde in die letzte Stuhlreihe. Wenn jemand in den Gottesdienst hereingeschneit käme, was kann er erwarten? Paulus denkt zum anderen an einen Unkundigen, also einen, der nichts grundsätzlich gegen die Kirche hat, aber eben immer wieder betont: Ich bin eben kein Kirchenspringer. Heute hat er so etwas wie den Moralischen. Vielleicht kann ihm ein Gottesdienst wieder aufhelfen und ihn motivieren. Und so kommt er, sitzt mittendrin, aber alles ist ihm so fremd. Die Zahlen an den Anschlagtafeln sind nicht die Seiten, sondern die Nummern. Beim Psalm darf man nur die eingerückten Zeilen lesen. Und beim Gebet muss man aufstehen, aber bei der Schriftlesung sitzen bleiben. Wie hat Martin Walzer in seinem Roman Halbzeit geschrieben? Wieder einmal in der Kirche. Die feierliche Amtssprache klang fremd. Kunstgewerbe, Vokabular. Ich kann mich nicht mehr so verrenken. Wenn jemand in den Gottesdienst hereingeschneit käme, was kann er erwarten? Paulus denkt zum Dritten an einen Unbekannten, der einfach nicht bekannt sein will, der anonym untertauchen will. Er hat keinen Kontakt nach rechts und links und er kann es überhaupt nicht leiten, wenn einer auf ihn zufliegt und ihn fragt: Woher kommen Sie, wie heißen Sie, wohin gehen Sie, wo arbeiten Sie? Wenn einer in den Gottesdienst hereingeschneit käme, was kann er erwarten? Paulus geht davon aus, dass die Kirche kein Lokal ist, in dem sich sonntags eine Frühschoppenrunde trifft. Paulus geht davon aus, dass die Kirche nicht zum Salon verkommt, in dem sich eine geschlossene Gesellschaft zusammenfindet. Paulus geht davon aus, dass ein Gottesdienst nicht zu einem Parteitag ausufert, auf dem ein Parteiprogramm verabschiedet wird. Gottesdienst, Kirche ist Open House. Kirche ist offenes Haus. Kirche ist offenes Haus auch für Ungläubige, Unbekannte und Unkundige. Hier gilt für alle: Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Was kann nun ein solcher erwarten? Fragen wir breiter und umfassender. Was können wir alle erwarten? Was sollen wir erwarten? Was müssen wir erwarten? Paulus gibt mit drei Begriffen klare Antwort, nämlich Herzlichkeit, Verständlichkeit und Barmherzigkeit. Das können und das sollen wir erwarten. Im Gottesdienst ist Herzlichkeit zu erwarten. Denken Sie an die Geschichte vom großen Abendmahl, dem Evangelium dieses Sonntags. Der Herr deckt den Tisch, der Herr richtet den Tisch, der Herr will keine Trauergesellschaft, sondern er will eine Tischgesellschaft. Und deshalb gehen Einladungen hinaus, deshalb läuten die Glocken, deshalb stehen die Türen offen. Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Freunde, das ist Gottesdienst. Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Und dann kommen die herrschaftlichen Einlader unverrichteter Dinge zurück und bringen Fehlanzeige. Mein Herr, die Leute sind amtlich unterwegs, dienstlich verpflichtet, geschäftlich einfach nicht zu haben. Sollen wir den Tisch wieder abdecken? Und der Herr gibt ihnen neue Adressenlisten und sagt, sagt's doch den Abgeschlagenen und Angeschlagenen, kommt. Sagt's den Blinden und Lahmen, kommt. Sagt's den Krüppeln und Kaputten, kommt. Sagt's allen, kommt, denn es ist alles bereit. Gottes Fest fällt nie ins Wasser. Wo die Genies versagen, holt Gott die Nullen. Ein Fest soll's geben, dass das Herz lacht. Und dann kommen sie. Ein herrliches Bild. Wie sie von den Hecken und Zäunen daherströmen, wie sie ihre Schuhe putzen, abreiben mit Händen und Taschentüchern, natürlich, wie sie sich schämen, der kleinere Lump vor dem größeren Tropf und alle miteinander vor diesem großzügigen Herrn. Ein herrliches Bild, wie sie hereinströmen und nicht dort Platz nehmen, wo die guten Plätze sind, sondern dort, wo die vollen Schüsseln sind. Wie sie an die Tischbeine stoßen, dass die Vasen wackeln, wie sie zugreifen, weil sie keine Tischmanieren haben und den Benimm noch nicht raus. Ein wunderbares Bild, wie sie auftauen und zu reden beginnen, wie sie den Mund aufmachen, wie sie plötzlich singen, nicht schön, vibrato und crescendo, falsch und ohne Takt, aber von Herzen. Die Gnade des Herrn, die Gnade seiner Freundlichkeit, die Gnade dieses Tages. Doch so sieht es aus. Warum wollen wir eigentlich immer nur von Ferne zuschauen? Warum wollen wir nachher wieder enttäuscht unseres Weges gehen? Warum wollen wir diesem schrecklichen Irrtum aufsitzen? Gottes Fest ja, aber nicht für mich. Wollen wir uns nicht endlich anstecken lassen von dieser fröhlich weinenden Seligkeit, die nur eine Ehre kennt, nämlich die, habt die Ehre, dabei sein zu dürfen. Strebt nach der Liebe, sagt der Apostel. Strebt nach dieser Liebe, meint der Apostel. Strebt nach dieser Liebe und Herzlichkeit, die sich hier zeigt. Drüben beim Gelehrtenkongress im Hegelsaal bin ich deplatziert, weil ich kein wissenschaftlicher Mann bin. Drunten in der Schleierhalle beim Sportmeeting bin ich wohl fehl am Platze, weil ich kein sportlicher Typ bin. Und bei der Jubelfeier der Partei heute Abend im Rathauskeller bin ich auch fehl am Platze, weil ich das falsche Parteibuch habe. Hier im Gottesdienst, im Stiftsgottesdienst, sind Sie goldrichtig. Ob alt oder jung, ob tief traurig oder hoch gestimmt, ob kerngesund oder todeskrank, wie du bist, so darfst du kommen und wirst herrlich angenommen. Gottesdienst ein Fest. Und hier dürfen wir Herzlichkeit erwarten. Das ist eine. Und das zweite, im Gottesdienst dürfen wir Verständlichkeit erwarten. Denken Sie wieder an die Geschichte vom großen Abendmahl. Leider hört dieses Gleichnis dort auf, wo das Fest eigentlich beginnt. Ob doch die Musik gespielt hat, ob 3 oder 5 Gänge aufgefahren wurden oder ob es anschließend noch Kaffee und Kuchen gab, das alles wissen wir leider nicht. Aber davon können wir ausgehen, dass dieser Herr einmal aufstand, ans Glas klopfte und eine Rede hielt. Dieser Herr ist kein schweigender Teilnehmer, sondern ein redender Herr, der seinen Leuten etwas zu sagen hat. Und weiter können wir davon ausgehen, dass er in einer Sprache redete, die die Leute auch verstehen konnten. Er redete zu ihnen in ihrer Muttersprache, weil sie Aramäisch sprachen, sprach er sicher nicht Lateinisch, die Sprache der Gelehrten, nicht Griechisch, die Sprache der Schöngeister, nicht Hebräisch, die Sprache der Schriftgelehrten, auch nicht Aramäisch, die Sprache der Wüstenvölker. Er hätte auch nicht Französisch oder Englisch oder Spanisch gesprochen. Jeder sollte verstehen können. Keiner sollte sprachlich ausgegrenzt werden. Allen hatte er etwas zu sagen. Liebe Freunde, allen im Gottesdienst hat er etwas zu sagen. Keiner soll ausgegrenzt werden. Jeder muss es verstehen können. Und deshalb redet er in einer verständlichen Sprache. Und er sagt, die Muttersprache der Christen ist die prophetische Rede. Und die Fremdsprache ist die Zungenrede. Natürlich gibt es die Zungenrede, diese lobpreisende, kindlich vertrauende, sich selbst vergessende Rede der Versenkung in Gott. Natürlich gibt es die Zungensprache, diese entfesselte, aber für andere unverständliche, sich selbst überschlagende Sprache des Lobes Gottes. Natürlich gibt es das Sprachengebet. Paulus hatte diese Gabe, aber benützte sie nicht für anderen. Er sagte sogar, dass dies eine geringere Gabe sei. Wenn schon, dann soll man sie im stillen Kämmerlein benutzen. Die prophetische Rede ist die Rede von Gott. Und die Zungenrede ist die Rede für Gott. Es geht um die prophetische Rede. Nicht prophetisch im Sinne der Voraussagen der Zukunft, sondern im Verstehen der Gegenwart. Prophetisches Reden meint Reden von Gott. Reden von Gottes Wort. Reden von Gottes Wort in der Bibel. Wenn wir sie aufschlagen, wenn wir sie hören, dann ist das prophetisches Reden. Das meinte Blumhardt, wenn er sagte, aufpassen, hinhören, was hier steht. Gott sei Dank hat unser Gott, unser Herr, nicht in Zungen geredet. Auf dem Feld von Bethlehem konnten es einfache Hirten verstehen. Euch ist heute der Heiland geboren. Auf dem Meer, mitten im Sturm, konnten es die Erschrockenen verstehen. Warum seid ihr so furchtsam? Auf dem Berg von Galiläa konnten die es Herumstehenden verstehen. Selig sind die, da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Auf dem Ölberg konnten es die Nächsten verstehen, wo er sagte, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Und auf der Schädelstätte konnten es alle verstehen, als er schrie, Tetelestai, es ist vollbracht. Und am Ostermorgen konnten es die Traurigen verstehen, als er sagte, warum trauert ihr? Ich bin doch da, ich lebe, Friede sei mit euch. Die Evangelien predigen, sprechen nicht eine Silbe von der Sprache, vom Sprachengebet Jesu. Alles ist in prophetischer Rede gefasst. Dieser Gott will zu ihnen in ihrer Muttersprache reden. Er will es ihnen sagen, dass sie verstehen können, auch an diesem Morgen, wenn sie ihre persönliche Lage überhaupt nicht mehr verstehen und wenn sie mit dem nicht fertig werden, was sie heute Morgen hier hereingebracht. Dann müssen sie es hören, dann müssen sie es aufnehmen. Denn diese Rede ist nicht Zungen, sondern Herzensrede, Herzenssprache. Dann ist's ihnen persönlich gesagt, fürchte dich nicht. Und wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch Feuer gehst, sollst du nicht brennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels. Ich habe viel für dich gegeben, weil du in meinen Augen so wertgeachtet bist und ich dich lieb habe. Das ist die Muttersprache, die sie verstehen können, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu uns in einer verständlichen Sprache. Im Gottesdienst ist Verständlichkeit zu erwarten. Und auch ein letztes. Im Gottesdienst ist Barmherzigkeit zu erwarten. Denken Sie noch einmal an die Geschichte vom großen Abendmahl. Nach einigen Stunden sind die Schüsseln leer, die Kerzen sind abgebrannt und die Gäste sind satt. Und dann? Und dann? Dann stehen sie auf, schütteln dem freundlichen Gastherrn die Hand und verlassen das gastfreundliche Haus. Und dann ist das Notquartier hinter der Ecke dasselbe. Und dann ist die Behelfsunterkunft an der Straße die gleiche. Und dann ist das Dunkel der Welt und die Kälte im Herzen dieselbe. Das Fest war nur ein Zwischenspiel, ein Gedankenstrich, mehr nicht. Liebe Freunde, ob Sie jetzt nachher auch so aufstehen und hinausgehen, sich artig mit einem Opfer bedanken und dann ihres Weges ziehen, den Weg, den sie immer so gehen. Ob es dann nachher auch dasselbe ist, die Dreizimmerwohnung im Hochhaus, das Einzelzimmer im Altersheim, die Kälte und das Dunkel in meinem Herzen, ob es immer das Gleiche ist. Paulus spricht am Schluss davon, dass einige sich nicht verabschiedeten, sondern dass sie niederfielen, dass sie diesem Herrn ihr Leben übergaben und seinen Namen verkündigten. Und dann wussten sie, dieser Herr geht mit. Das ist's. Dieser Herr geht mit. Auf unserer Straße sind wir nicht allein unterwegs. In unseren vier Wänden sind wir nicht allein mit unseren Schmerzen. An unserem Arbeitsplatz sind wir nicht allein mit unseren Problemen. In jedem Augenblick, an jedem Platz gilt es und wird es gelten. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Sondern sie ist alle Morgen neu. Und seine Treue ist groß. In jedem Augenblick zu wissen, seine Treue ist groß. Wenn einer in den Gottesdienst hereingeschneit käme, was kann er erwarten? Herzlichkeit, Verständlichkeit, Barmherzigkeit, mehr. Alles, was man zum Leben und Sterben braucht. Amen.